Ja, ich war etwa 14 Jahre alt. Da hatten meine Eltern das dringende Anliegen, mich auf ein Freizeitcamp zu schicken. Auf eine Freizeit, wie ihr sie vielleicht auch habt. Wir haben also Teencamp im Jahr 2000. Und meine Eltern sagten, du brauchst diese Freizeit. Und ich fand die verhältnismäßig für das Einkommen meiner Eltern, ich wusste ja in etwa, wie es ihnen geht, teuer. Aber sie hatten echt den Wunsch, dass ich dahin gehe. Und dort auf dieser Freizeit des Teencamp, ist so eine Lagerfreizeit, wo man mit Zelten wohnt und eben gute Gemeinschaft hat für Leute in meinem Alter, bewusst sie herausfordern will für den Alltag. Mal raus aus dem Alltag in die Freizeit und hinterher dann in den Alltag, um die Leute zu ermutigen, mit Jesus zu leben. Und ich war Teenager und auf dieser Freizeit war nur ein einziger aus meiner Gemeinde, der Dennis. Und das war auch gut so, denn es gab da einen ganz spannenden Workshop, den ich gesehen habe, und ich wollte nicht, dass jemand anderes aus der Gemeinde sieht, wo ich da hingehe. Es gab nämlich einen Workshop zum Thema Freundschaft, Liebe, Partnerwahl. Und ich war so froh, dass niemand anders da war. Ich konnte ganz heimlich in Ruhe dahin gehen, mir das anhören und musste nicht mit rotem Kopf da sitzen und niemandem erklären, warum das für mich gerade interessant war. Und eine Aussage, es hat dann viel länger gedauert, bis ich so weit war, dass ich heiraten durfte, aber eine Aussage, die ich mir dann hängen geblieben war von dem Redner damals, war die, er sagte, so wie du deine Mama jetzt behandelst, wirst du deine zukünftige Frau behandeln. Und ich so, was? Ich dachte so, nein, das geht nicht. So wie ich jetzt meine Mama behandle, ich behandle sie so wie die 14-Jährigen hier, glaube ich, das geht nicht, so darf ich meine zukünftige Frau nicht behandeln. Und ich saß da und wahrscheinlich ähnlich wie du, wenn du in dem Alter gerade bist, so, ich glaube, ich habe sie nicht viel schlechter und nicht viel besser behandelt, aber ich wusste so, auf keinen Fall darfst du so heiraten. Das ist mir dann hängen geblieben. Und dann habe ich mir auf der Freizeit vorgenommen, ich möchte zwei Sachen machen. Als Kind habe ich kann mich nicht mehr daran erinnern, garantiert meine Mama immer wieder gesagt, dass ich sie liebe. Und ich habe ihr bestimmt auch Geschenke gemacht, aber als Teenager habe ich damit aufgehört. Und dann sagte ich mir, ich möchte ihr unbedingt mal wieder sagen, dass ich sie liebe und ich möchte ihr unbedingt mal Blumen schenken. Und wie das dann so nach einer Freizeit ist, Freizeit hoch und dann kommt das Alltagstief und dann war ich ja von den Dingen vergessen, wieder in der Schule, Freunde getroffen und dann lebte ich dann so rein und irgendwann mal kam ich in die Ausbildung und dann dachte, hey, weißt du noch, du wolltest das doch unbedingt mal machen, deiner Mama sagen, dass du sie liebst und ihr Blumen schenken. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich auch das Geld, ich habe jetzt wirklich keine Ausreden mehr, jetzt kann ich, ne? Und gerade in der Straße, wo wir wohnten, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit, da war auch so ein Blumengeschäft. Und dann fuhr ich da mal vorbei und dann sagte ich so, ah, guck mal, das sind die Blumen, aber ich habe jetzt so einen Hunger, ich will echt gern nach Hause und ich kauf die später. Dann morgens vor der Arbeit, da war ich immer so gestresst und dachte ich, nee, also jetzt, ne, dann komme ich ja zu spät, Gleitzeitkonto und ich wollte immer, dass das gut gefüllt ist, ne? Und dann war samstags und samstags fuhr ich immer wieder in die Sporthalle, um mit Jugendlichen Fußball zu spielen. Und da war es häufig dann so warm im Sommer. Und dann liegen die im Auto, ist auch nicht so gut. Und auf der Rückfahrt hatten die schon geschlossen, der Blumenladen. Und ich fand Ausreden über Ausreden, oder ich hatte immer einen Grund, Ausreden würde ich damals nie sagen, ich hatte immer einen Grund, sie nicht zu kaufen. Irgendwann mal ist dann, ich glaube, ich war 20, ist dann meine Mama krank geworden. Und ich hatte dann irgendwann mal so ein Stofftier oder so gefunden, dann habe ich ihr das geschenkt. Aber ich wollte unbedingt noch die Rosen schenken. Und dann wurde meine Mama noch schwerer krank und irgendwann mal ist sie gestorben mit 21. Und ich habe ihr nicht gesagt, dass ich sie liebe, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich habe ihr nicht diese Blumen geschenkt. Und ich stand dann an dem Grab meiner Mutter und dachte so, was bist du für ein Versager? Ich dachte so einfach. Und doch so schwer. Es wäre so einfach gewesen, dieser Frau das Leben einfacher zu machen. Und wer am Grab seiner Eltern mal gestanden hat oder nahe Angehörigen, muss ja häufig mit irgendeinem schlechten Gewissen zurechtkommen, was er hätte besser machen können, was er verpasst hat und so weiter. Und rückblickend merke ich, wie so einzelne Entscheidungen oder Mut, keine Entscheidung zu treffen, wie das an der Stelle die Beziehung zu meiner Mama total verschlechtert hat oder sie hätte viel besser machen können. Wenn ich manchmal auf Beerdigung spreche oder auf bei uns im Gottesdienst über Entscheidungen, dann merke ich, wie gerade so für Leute, die älter sind, wie sie daran zu knabbern haben, was für eine Beziehung sie zu ihren Kindern haben oder hatten. Und sie sagen sich, hätte ich doch mal mehr Zeit in sie investiert, hätte ich doch mal eine bessere Beziehung, hätte ich mal weniger gearbeitet. Dann gibt es andere Leute, die sagen, die hören manchmal irgendwelche Berichte von Leuten, die wer weiß was machen und sagen sich, hätte ich damals auf diesen Ruf von Gott gehört, hätte ich das mal gemacht, hätte ich mal anders entschieden. In der Bibel finden wir auch so eine Geschichte, wo jemand sich falsch entschieden hat. In der Apostelgeschichte in Kapitel 1 ist Judas da, der eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und das ist Petrus, die beide eine falsche Entscheidung getroffen haben. Beide haben Jesus das Leben schwer gemacht. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie treffe ich gute Entscheidungen? Wie komme ich zu guten Entscheidungen? Und der Bibeltext steht in einem Zusammenhang, wo Jesus gerade in den Himmel aufgefahren ist. Und vor einiger Zeit haben wir Himmelfahrt gefeiert. Und dann ist es so, dass Judas sich das Leben genommen hat und nun eine Lücke aufgeht in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist dabei, die allererste Entscheidung zu treffen, die sie als Gemeinde haben. Und das ist total spannend, von ihnen zu lernen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Und genau diesen Text möchte ich mit euch lesen. Das steht in Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 9 möchte ich mal anfangen. Hier ist von der Himmelfahrt Jesu die Rede und da heißt es, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der da heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, etwa einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Die alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120 Personen. Also Jesus ist in den Himmel aufgefahren und die Jünger haben sich jetzt so im engeren Kreis versammelt. Sie haben so einen Ort gesucht, wo sie sich zurückziehen konnten. Und wahrscheinlich war das auch der Ort, wo Jesus immer wieder das Abendmahl mit denen gefeiert hat. Und jetzt kommen sie also dahin und versammeln sich. Und dann heißt es, einige Tage später sind es noch mehr, etwa 120 Personen. Und dann heißt es, steht Petrus auf und sagt, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hatte einen Acker erworben und mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin. Und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, der bei uns gewesen ist, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, und mit Beinamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Wenn wir heute über Entscheidungen nachdenken, dann finde ich es immer gut, in die Bibel zu schauen, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Das Interessante an der Gemeinde, die hier ihre allererste Entscheidung trifft, die hat so ein Musterbeispiel für uns. Die Situation ist ja die, Judas ist nicht mehr da und es war immer die Rede von den 12 Aposteln, von den 12 Jüngern. Und jetzt sind sie 11. Und man könnte sich ja fragen, wo ist das Problem? Also den 12 Jünger, Jesus hat sie vorbereitet, er hat ihnen gesagt, geht in alle Welt, mache zu Jüngern und so weiter, taufet, lehret sie halten und so weiter. Aber schaffen das denn 11 nicht auch, kann man sich fragen? Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, so strategischer Art, wir mögen diese Art des Denkens, vielleicht war das so strategisch von denen, dass sie sich sagten, wir brauchen 12. Und zwar, das Volk Israel hatte ja 12 Stämme und sie sagten sich, wir sind nicht etwas Neues, sondern wir knüpfen an den 12 Stämmen an. Wir wollen zeigen, dass die Geschichte sich fortsetzt, aber nicht mehr im alten Volk, sondern in Jesus und seinen Nachfolgern setzt sich genau das fort. Und sie sagten, wir wollen komplett sein, wir wollen die Welt bewegen. Kurz vor der Himmelfahrt sagt Jesus folgende Worte und das sehen wir jetzt auf der Präsentation. Er hat in Apostelgeschichte 1, Vers 9 gesagt, als er das gesagt hat, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das wird gleich eingeblendet, in Jerusalem, in Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Jetzt muss ich gerade mal, klappt das mit dem? Okay, gut, beim nächsten Mal. Was ist die Idee dahinter? Ich versuche das mal so zu veranschaulichen. Jerusalem ist die Stadt, wo die Christen oder die erste Gemeinde sich versammelt hat. Judäa, wer schon mal in Jerusalem war, ist so gesehen so wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Also von Jerusalem dann auf Judäa und dann, wer die Bibel kennt, weiß, der barmherzige Samariter, Jesus ging durch Samarien, auch das ist so eine Art Bundesland vielleicht, ein Gebiet, Judäa, Samarien und dann heißt es bis ans Ende der Welt. Also die Idee ist, dass sich das immer weiter ausbreitet. Wenn man zum Beispiel Bahntrupp nehmen würde, sagen Bahntrupp, Lippe, Deutschland, weltweit. Das ist so die Idee gewesen. Und die sagt, wir haben von Jesus so einen großen Auftrag bekommen, wir müssen vollständig sein, es darf uns an keiner Stelle fehlen. Vielen Dank, hier kommt das. Ja. Und hier sieht man das. Okay, genau, jetzt funktioniert es. Ne? Also Jerusalem, Judäa, Samarien, ist da drüber, nicht da drunter, und dann so weiter. Und hier eben die gleiche Idee, das ist der Gedanke des Reiches Gottes. Er soll sich ausbreiten wie ein Senfkorn, der wächst und immer größer wird und sich ausbreitet auf alle Welt. Und so ist das Evangelium ja erst zu uns gekommen, nach Deutschland. Durch die Jünger, die unterwegs waren, durch Paulus, der unterwegs war, durch uns und viele Leute, die in meinem Kontext zum Beispiel leben, dann in die Sowjetunion weitergegangen und dort Christen in Russland, in Kirgisistan, in Kasachstan und so weiter erreicht hat und dann wieder zurück hier in Deutschland und ich merke, wie Gott uns in dieser Weise gebraucht, um dieses Land zu erreichen. Und die haben gesagt, die wollen vollständig sein. Man könnte das Ganze also rein strategisch einfach denken und sagen, das war wichtig. Mein Punkt ist aber, die haben die Bibel gekannt an der Stelle. Das war kein rein strategischer Gedanke, denn Petrus findet hier auf einmal irgendein Fetzen aus dem Psalm und sagt hier, im Psalm heißt es, sein Amt empfangen andere. In Vers 20 steht das. Da heißt es, denn es steht geschrieben, seine Behausung soll verwüstet werden, bezogen auf Judas, niemand wohne darin, und dann aber bezogen auf ihn, sein Amt empfangen andere. Also sie hätten jetzt strategisch vorgehen können, was nicht schlecht ist, aber sie kannten die Bibel und wussten deswegen, es ist etwas zu tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas verändern. Als die Gemeinde und als wir überlegt hatten und wir sagten, wir tragen das auf dem Herzen, wir glauben, dass Gott sich wünscht, dass wir Gemeinde gründen. Ja, das kann ja jeder sagen. Und wir haben gesagt, wir glauben das erst, wenn die Gemeinde das bestätigt. Und dann haben wir das dem Gemeinderat erzählt. Wir haben diesen Wunsch. Wir haben das den Pastoren gesagt. Wir haben diesen Wunsch. Und sie haben das bestätigt und der Gemeinde vorgeschlagen, uns auszusenden. Und wir waren total zwiegespalten als Gemeinderat. Wir waren wirklich nicht sicher, ob die Gemeinde das bestätigen wird. Warum? Weil ich in der Funktion als Pastor gehen würde und das bedeuten würde, dass man eine Nachfolge finden muss. Und das findet man nicht von heute auf morgen. Man hat damals mit mir als Jugendleiter und dann später als Gemeindereferent immer kleine Schritte gemacht, damit sich die Gemeinde an mich gewöhnt und ich mich an die Gemeinde. Das heißt, man ist einen jahrelangen Prozess gegangen und jetzt würde, Entschuldigung, und jetzt würde das für die Gemeinde das Gleiche bedeuten. Schon wieder. Und ich sage, Brüder, seid ihr euch wirklich so sicher? Weil die waren so euphorisch und begeistert. Ja, macht das. Vielleicht wollten die, dass ich gehe. Und ich sagte so, wird die Gemeinde das wirklich bestätigen? Und dann, als es dann näher kam, wurden die Brüder auch etwas unruhiger. Und dann dachten wir so, das Schlechteste, was passieren könnte, wäre eine 50-50-Entscheidung oder 40-60. Und wir sagten uns auch mit Darlin, wenn die Gemeinde so entscheidet, also wir können da nicht mit ruhigem Gewissen gehen, wir wollen ja auch nicht irgendwie verbrannte Erde lassen. Und so haben wir gebetet und der Gemeinderat war sich immer noch sicher, dass das der richtige Weg ist und wir haben das der Gemeinde überlassen. Und die Gemeinde hat an dem Tag entschieden, mit 98% uns auszusenden. Wir gingen da raus und wir dachten, also wir haben mit allem gerechnet, aber niemals mit so einem Ergebnis. Und dann fragte ich gerade die, die sich an mich gewöhnt haben und an die ich mich gewöhnt habe, so die Leute so ab 65, 70. Ich fragte so, Leute, warum habt ihr für Ja gestimmt? Und dann sagte einer, ein ganz unscheinbarer Typ, der nie predigt, der sehr praktisch unterwegs ist, 68 Jahre alt, sagte Heinrich, und er konnte die Bibelvers, er kannte ihn im Kopf, er wusste aber nicht, wo er steht. Und dann sagte er, wie sollen sie hören ohne Prediger? Er sagte, wenn du gehen wirst, ist es schade, ja, aber wenn du hier bleibst, dann geht keiner nach Essen. Wenn du weggehst, wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Hier gibt es viele Brüder. Dankeschön. Nein, aber es gibt Leute, man wächst rein. Ja? Es gibt Leute, die predigen, es gibt Leute, die machen und tun, aber da gibt es keinen Prediger. Und ich war so begeistert von dieser Sicht. Da kannte jemand die Bibel. Da wusste jemand, was Jesus sich wünscht, dass die Welt erreicht wird. Er kannte Römer 10. Ich erinnere mich, als ich eine meiner ersten Predigten gehalten habe, wir hatten gerade so die Bergpredigt abgeschlossen in der Jugend und dann wurden wir auf Freizeit. Und dann habe ich mich etwas unweise mit einem älteren Jugendlichen angelegt, habe mich im Bus auf seinen Platz gesetzt und der saß da gerade mit seiner Freundin, die war frisch verliebt. Und ich wollte mal gucken, wie der reagiert, wenn ich dann auf seinem Platz sitze. Und dann dachte ich, und der hat sich total aufgeregt und ich war abends dran mit der Predigt. Und wir hatten gerade in der Bergpredigt gelesen, wenn du dem Herrn ein Opfer bringen willst, dann geh erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und ich sitze da und denke so, was hast du getan? Und dann ging ich hin zu ihm und merkte, und er war so, und hat mich entschuldigt und er sagte, ach, ne, war ja nichts Großes. Und ich merkte, wie Gottes Wort mein Leben verändert. Schon damals und auch noch viel früher in der Kindheit, aber wie Gottes Wort unser Leben verändert. Wenn wir die Bibel kennen, ich möchte heute so ermutigen, lest die Bibel, bitte. Dieses Kinderlied, liest die Bibel, bet jeden Tag. Wenn du es an einem Tag nicht geschafft hast, dann machst du es am nächsten. Aber kenn die Bibel. Es wird so viele Entscheidungen deines Lebens verändern. Es wird so viel zum Guten führen. Kenne die Bibel. Das ist der erste Punkt. Die Gemeinde wusste hier, im Psalm steht, sein Amt empfange ein anderer. Sie hätten einfach weitermachen können, aber sie kannten die Bibel und sogar solche Einzelverse in den Psalmen. Mein zweiter Gedanke ist, frag die Gemeindeleitung. Frag die Gemeindeleitung. In Vers 23 heißt es hier dann, sie stellten zwei auf. Wer sind sie? Wir wissen es nicht, entweder die Gemeinde oder die Ältesten. Das wird uns hier nicht ganz deutlich erklärt. Josef, genannt von Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast. Sie fragten die Gemeinde und dann kommen zwei Kandidaten auf. Das Interessante ist, dass sie nicht einfach nur die Gemeindeleitung zwei Kandidaten aufgestellt hat, sondern sie hat der Gemeinde Kriterien an die Hand gegeben. Denn in den Versen davor heißt es, so muss nun einer, Vers 21, von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes bis zum Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. die Ältesten stellen, also oder die Apostel stellen Kriterien auf und sagen, der Nachfolger von Judas muss jemand sein, der von der Taufe bei Johannes da gewesen ist, bis zur Auferstehung und Himmelfahrt. Also es ist total wichtig, dass, wenn es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein, dass es wirklich Zeugen gewesen sind, dass sie dabei gewesen sind, dass sie gesehen haben, was Jesus gemacht hat. Und diese und weitere Kriterien stellen die Ältesten auf und dann werden zwei Brüder vorgeschlagen. Dann werden zwei Brüder vorgeschlagen und diese Namen, wenn ich das nur kurz erwähne, ist der eine heißt Barsabas und der andere heißt Matthias. Und von Josef Barsabas, da gibt es einige Hinweise, es könnte sein, dass er hinterher der Josef von Arimathea ist, vermuten einige sagen, weiß ich nicht. Es gibt außerbiblische Quellen und eine fand ich besonders interessant, dass er derjenige gewesen sein soll, der auf den Markus 16 zurückgeht. Markus 16 steht, ihr werdet Schlangengift trinken und es wird euch nichts passieren. Und man sagt, dass dieser Josef, es gibt eine außerbiblische Quelle, also nicht die Bibel, sagt, dass er das wohl gemacht haben soll oder man ihm was verabreicht haben soll und er das gemacht hat und ihm nichts passiert ist. Ja. Also auch wenn er nicht gewählt wurde, zumindest hat er vielleicht dann was Großartiges erlebt. Diese zwei werden aufgestellt. Und dann überlegt man, okay, wer soll es sein? Ich glaube, dass dieser Text uns hier zeigt, dass es so wichtig ist, die Gemeinde zu fragen. Als wir für uns überlegt hatten, sollen wir in die Gemeindegründung gehen, haben wir gesagt, wir fragen die, die uns am besten kennen. Die Gemeinde. Wir sind hier groß geworden, wir sind hier aufgewachsen. Die Leute, die kennen unsere Geduld und unsere Ungeduld. Sie kennen unsere Fehler und Schwächen. Sie sehen, wie wir Kinder erziehen und wie wir es besser machen sollten. Sie sehen einfach von uns alles, fast alles. Und wir haben gesagt, wir glauben, dass diese Leute den Heiligen Geist haben und nur wenn sie uns senden, dann gehen wir. Und wir sagten das der Gemeinde dann auch irgendwann mal sehr deutlich. Wir sagten, wir gehen auch nur, wenn ihr uns sendet. Wenn ihr uns nicht sendet, dann bleiben wir hier und wenn wir dürfen, dann würden wir hier gerne weiterarbeiten. Einige Jahre davor, ein anderes Beispiel, 2015 gab es die Flüchtlingswelle mit den Syrern, Irakern und Iranern. Und dann kam einer aus dem Gemeinderat, der war 2 Jahre älter als ich und sagte zu mir, ich habe irgendwie den Eindruck, du solltest die Flüchtlingshilfe starten. Und er hat etwas, was in meinem Herzen da war, schon bestätigt. Und das ist so gut, Leute in der Gemeinde zu haben, die den Heiligen Geist haben, die uns anweisen, die uns mitsehen, die uns Dinge sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich ein Auto kaufe, wenn ich mein Auto reparieren muss, wenn ich eine Versicherung brauche, wenn ich einen Kredit brauche, ich frage am besten Leute aus der Gemeinde. Ich vertraue denen irgendwie. Ich vertraue, dass diese Leute die gleichen Wertmaßstäbe haben wie ich, dass sie das Gleiche ähnlich denken wie ich. Sie haben den Heiligen Geist und die Leute geben mir gute Ratschläge. Ich bin aktuell dabei, ich habe mich gefragt, was macht man als Abschluss, wenn man seinen Dienst aufhört? Natürlich versuche ich meinen Nachfolger einzuarbeiten. Und dann sagte ich mir, ich möchte alle Mitglieder besuchen, die ich in meiner Zeit, also nicht alle, aber ein Teil davon, die ich in meiner Zeit abgemeldet habe oder die in meiner Dienstzeit ausgeschlossen wurden. Und ich habe jetzt diese Woche mich mit zweien getroffen und das ist so schrecklich zu sehen, wenn Leute die Gemeinde verlassen, was mit ihrer Ehe, was mit ihrer Familie passiert. Da ist die eine Mama, die erzählt, ihr 18-jähriger Sohn hat ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und ich denke mir so, okay, wer hat jetzt, also schlimm, aber wer ist das Problem? Ich glaube beide. Da ist eine andere Geschichte, die Ehe ging in die Brüche und da war keiner, der das gesehen hat, weil man raus aus diesem Rahmen ist für Leute, die sich kümmern. Da ist ein anderer, der ausgeschlossen werden musste, weil er weil er kriminell geworden ist. Und er sagt, Heinrich, kennst du noch die Geschichte vom verlorenen Sohn? Die hast du mir immer wieder erzählt. Ja. Er sagt, ich bin zurück unterwegs von den Schweinen hin zum Vater, der die Arme offen hält. Was ich sagen will, ist, liebe Leute, wenn ihr euch von der Gemeinde entfernt, entfernt ihr euch meistens auch von Jesus. Und wenn ihr euch der Gemeinde naht, kommt ihr zu Jesus. Und natürlich ist Gemeinde auch häufig ein Ort, wo man Dinge hört, die man nicht hören will. Man sagt vielleicht manchmal Dinge unbedacht, wie viele Kinder soll es noch werden? Man sagt vielleicht Dinge so, na, was für ein Auto ist das wieder, so wieder zu viel Geld. Und weil wir ja auch Sünder sind. Wir vertun uns ja auch mal. Wir wollen, übertreten ja auch mal Dinge. Aber wie viel Gutes passiert hier? Vor wie vielem wurde ich bewahrt? Vor wie vielem wurdest du bewahrt? Weil wir die Gemeinde fragen und einbeziehen. Frag die Gemeinde. Und das machen die Ältesten hier. Und dann der dritte Gedanke, höre auf den Heiligen Geist. Höre auf den Heiligen Geist. Hier an der Stelle lesen wir, dass sie Matthias und Justus aufgestellt haben, Barsabas, und sie werfen dann das los. Und ich habe mich mal gefragt und habe mich dann so, wie das ist mit dem Los. Darf man immer noch losen? Kriegt man so heraus, was man tun soll? Und dann habe ich Bibelkommentare gelesen und mich erkundigt und dann habe ich mich mit so ein paar älteren Leuten aus unserer Gemeinde unterhalten und sagte, ja, mit dem Losen, das braucht man ja gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich gar nicht richtig. Und dann sagte mir der Mann, oh, so bin ich Diakon geworden. Da dachte ich, okay, gut, du solltest vorsichtiger sein mit dem, was du sagst, auf die Gemeinde hören, auf Erfahrung von Leuten hören, auch als Pastor oder auch als leitender Mitarbeiter. Und als ich diese Stelle so anschaute, habe ich gemerkt, dass es eine Besonderheit gibt. Wir hatten gehört, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Pfingsten und der Heilige Geist kommen aber erst in Kapitel 2. Und die Gemeinde lebt hier in so einer Art Zwischenzeit. Es gibt so ein Lied Zwischenzeit, da wird ganz oft gesungen und ich glaube, das passt so in dieser Zwischenzeit. Jesus ist weg, der Heilige Geist ist noch nicht da, wie soll die Gemeinde entscheiden? Und hier bedient sie sich des Loses. Also sie losen dann, und das ist aus dem Alten Testament, hat man das immer wieder gemacht, und treffen dann diese Entscheidung. Interessant ist aber, dass danach, als der Heilige Geist da ist und Älteste und Diakone eingesetzt werden, dass es dann heißt, dass sie ausgesondert wurden, dass der Heilige Geist berufen hat, dass genau eben das passiert. Da wird sich nicht mehr der Lose bedient. Ich glaube nicht, dass das unbiblisch ist. Wenn man das trotzdem macht, und ich habe mit einem Pastor mal gesprochen, die machen das, er ist im Vorstand einer Schule und er sagt zum Beispiel, manchmal wissen wir nicht, welche Schüler wir nehmen sollen. Ja? Und er sagt, die haben die gleichen Kriterien, wir beten, bevor wir denen sagen, ob die genommen werden oder nicht, die haben die gleichen Kriterien, er sagt aber, wir wissen es nicht. Und er sagt, und dann bedienen wir uns dieser Lose. Und das finde ich sehr interessant, weil Lose werden manchmal benutzt, und ich habe das auch mal erlebt, wenn man sich uneinig ist. Wenn man sich uneinig ist und sagt, wir können uns nicht entscheiden, nehmen wir den oder den. Wisst ihr, das Interessante ist, als wir das mal gemacht haben, dass die Uneinigkeit geblieben ist. Und dann zweifeln alle die Methode an. Ja? Aber wenn Einigkeit da ist, wenn beide die gleichen Voraussetzungen erfüllen und über beide Einigkeit ist, wird uns von der Bibel her das zumindest nicht verboten. Wie übertragen wir das auf heute? Wir haben den Heiligen Geist. Für uns heißt es, auf den Heiligen Geist zu hören, so wie die Gemeinde das gemacht hat, indem sie dann später Diakone und Paulus Älteste eingesetzt hat, wo der Heilige Geist es der Gemeinde gesagt hat, so wie er unserer Gemeinde gesagt hat, lasst sie gehen. Wie redet der Heilige Geist in unser Leben? Manchmal ist das so bei mir, oder ich weiß von einer Situation abends, ich kann nicht einschlafen und ich lese total gerne so Tagesschau, also Nachrichten, verschiedene Nachrichten-Apps. Und dann lese ich und denke mir so, ach komm, ich will lieber beten. Dann lege ich das Ding weg und sage, Jesus spricht zu mir. Und ich erwarte von Jesus allen Ernstes, ich habe gerade mich noch mit irgendwas beschäftigt, was mein Hobby ist, aber dass er sofort spricht. Wir erwarten von Jesus, es ist ständig laut um uns herum, wir hören alles Mögliche, wir sind ständig beschäftigt, selbst manchmal mit dem Ehepartner, du redest und dann machst du eine Pause und gehst an dein Handy. Wir sind ständig beschäftigt mit allem Möglichen und erwarten in jeder Millisekunde, wo wir leise sind, dass Jesus sofort durch den Heiligen Geist spricht. Aber das passiert nicht. Das passiert eben nicht. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Zeiten der Ruhe, wo der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir waren auf dem Geburtstag von einem Freund und er hat so ein Wochenende veranstaltet, nur mit Männern. Und wir waren in einer Sauna und hatten viel Spaß. Und irgendwann mal hatte ich mich zurückgezogen und sagte, okay, ich möchte mal meine Zeit mit Jesus haben, auf dem Zimmer und habe die Geschichte von Jakob und Esau gelesen. Und frage mich so, Jesus, was willst du mir heute dadurch sagen? Heiliger Geist, was ist deine Botschaft an mich? Und ich wusste es nicht. Jakob und Esau, sie hatten sich gerade ordentlich zerstritten und versöhnten sich nun wieder. An dieser Stelle war ich angekommen. Und dann saß man am Tisch und dann saß da so ein Mann, ich kannte den gar nicht so gut, und ich fragte den einfach so, mit wem hast du dich das letzte Mal versöhnt? Ich wollte wissen, was will Gott mir sagen? Und er, ja, bestimmt meine Frau. Okay, sichtlich überfahren, dann fragte ich den Nächsten und irgendwie merkte ich, nee, da kommt nichts. Und dann ging ich duschen und irgendwann mal merkte ich, mit deinem Bruder musst du dich versöhnen. So naheliegend, so einfach. Und ich wusste auch sofort, mit welchem. Ich habe 5. Also ich wusste sofort, mit welchem. Gott redet durch den Heiligen Geist, wenn wir sein Wort lesen. Er redet. Wir müssen es lesen, fragen und verstehen. Darlene hatte das gesagt. Wenn jemand über Gemeindegründung sprach, schlug unser Herz höher. Und wir wussten irgendwann mal, das ist nicht einfach nur Gefühle, Emotionen, das ist dran. Wir haben vor einiger Zeit einen Bibelkurs angefangen, oder wollten wir anfangen, wir wollten wissen, ob das unser Weg ist. Und wir haben uns gefragt, Gott, wir sind nicht die Evangelisten. Wir wissen, in deinem Wort sagst du, tu das Werk eines Evangelisten, nicht sei ein Evangelist, aber wir wollten wissen, ob sich auch Menschen in unserem Kreis bekehren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen für 5 Leute beten. Für 5 Leute, die mit uns einen Bibelkurs machen. Und wir haben der Gemeinde gesagt, bitte betet dafür, das ist unser Anliegen. Wir haben einfach die Zahl 5 genannt, wir dachten, das ist gut. Am Ende waren es 5. 5 Personen, die gekommen sind. Ich dachte, hätten wir mal 10 gesagt. Aber wisst ihr, Gott spricht. Wir müssen hinhören. Wir müssen in sein Wort hineinschauen, in die Gemeinde hören. Und manchmal spricht er auch auf übernatürliche Art und Weise. Und ich glaube, gerade diese Reihenfolge ist gut. Gott wird niemals etwas sagen, was nicht in sein Wort kommt. Gott wird niemals etwas dir sagen, wo die Gemeinde völlig quer mitgeht. Und dann sagt er dir auch Dinge durch seinen Heiligen Geist, die er vielleicht sonst niemand anderen sagt. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Ich treffe gute Entscheidungen, indem ich genau diesen Weg gehe. Die Bibel lese, die Gemeinde höre, sie frage, auf den Heiligen Geist höre. Und dann, ihr Lieben, muss das Leben nicht mehr so enden wie bei Judas, sondern wie bei Petrus. Beide haben versagt. Und Petrus' Schuld würde ich gar nicht so klein stellen. Judas, er hätte nicht so enden müssen. Er hätte nicht unter seiner Last enden müssen und diesen Weg wählen müssen, den er gegangen ist. Vor einiger Zeit habe ich eine Predigt gehalten, nicht in unserer Gemeinde, aber ich habe die Rückmeldung, die ich bekommen habe, es war völlig daneben. Und ich war so K.O. und ich habe mich so Sachen gefragt, wie konnte das passieren? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Aber die Leute waren so unzufrieden. Ich dachte, was hast du getan? Dann habe ich mich gefragt, wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und das Dritte ist, welche Konsequenzen sollte ich ziehen? Und ich habe mich gefragt, Jesus, ist das überhaupt, wenn da sind Nicht-Christen gewesen auch und die haben sich vielleicht, die waren so enttäuscht und auch die Christen. Und ich sagte, soll ich überhaupt noch weitermachen? Soll ich nicht ich schmeiß das alles hin. Und diesen Weg hat Judas gewählt, alles hingeschmissen. In der Bibel finden wir aber den anderen Weg und das ist Petrus, der jetzt hier die Gemeinde, die ersten Schritte führt. Petrus, der Jesus 3-mal verleugnet hat, stellt Jesus eine andere Frage, 3 andere Fragen. Er stellt ihn nicht die Fragen, was kannst du besser machen, wie kannst du das verhindern, welche Konsequenzen sollst du ziehen. Er stellt ihm eine Frage und die stellt er ihm 3-mal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und wenn du auf dein Leben heute zurückschaust, auf die Entscheidung, die du getroffen hast, egal wie alt du bist, dann schau auf Jesus, der dich fragt, hast du dich lieb? Hast du mich lieb? Der die Dinge deiner Vergangenheit vergeben kann. Der dich aufnimmt und der im Abendmahl dir begegnet und sagt, ich stehe zu dir. Ich halte zu dir. Hast du mich lieb? Und dann kannst du einen neuen Anfang wagen. Neue Schritte gehen und weitergehen. Aber du musst nicht so enden wie Judas. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet, lade euch ein aufzustehen und wer immer es wünscht, kann gerne ein lautes oder auch leises Gebet sprechen und ich werde die Gebetszeit dann abrunden.